Guten Morgen, so schön euch zu sehen. Danke, Fritzi, dass du mit uns Aufwachprogramm gemacht hast. Ich glaube, ich habe überhaupt nicht so viel Angst, dass ihr einschlaft, wie dass ich einschlafe. Manchmal hat man als junge Eltern andere Nächte, ne? Aber Gott ist so gut, Gott ist gnädig und wir nehmen aus seiner Fülle. Und es ist einfach schön zu wissen, dass ihr nicht aus meiner Fülle heute lebt, sondern aus seiner. Genau. Ja, ich freue mich riesig auf die neue Serie. Für den König und sein Reich. Haben wir es an der Wand? Noch nicht. Egal, aber wir haben ein richtig tolles Bild dazu. Ganz, wie nennt man das? Episch so, genau. Und das ist auch so ist das Thema. Ihr Lieben, es gibt so viele Dinge, für die wir leben können. Wirklich gute Dinge, noble Dinge, aus meiner Sicht manchmal auch verrückte Dinge. Aber die Frage ist, was ist Gott wirklich wichtig? Was ist auf seiner Agenda? Was war Jesus wichtig? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mein Leben zu Ende ist und wenn ich vor Gott stehe, dann ist mein Wunsch, dass ich ihn kenne und dass er mich kennt, dass wir einander bekannt sind und dass er mir sagt, gut gemacht, meine treue Dienerin. Und dazu ist es ganz, ganz wichtig, existenziell wichtig, dass wir wissen, was wichtig ist für ihn, was für ihn zählt. Und Jesus hat, als er auf die Erde gekommen ist, hat er immer wieder gesagt, was ihm wirklich wichtig ist. Der Dienst von Jesus ist in einige Male sehr, sehr gut in einem Satz zusammengefasst. Und ich möchte euch diesen Satz aus Matthäus 4, Vers 23 vorlesen, aber ihr würdet ihn auch in 9, Vers 35 finden. Da steht, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und er lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Ich springe mal einfach noch zu einer zweiten Bibelstelle, die das nochmal so unterstreicht. Und es ist Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Da steht, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Und jetzt kommt wieder der Satz. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig. Also nachdem Jesus auferstanden ist, ist er immer und immer wieder seinen Freunden und den Leuten, die ihm nachgefolgt sind, erschienen. Durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und wir sehen hier, was Jesus wichtig ist, gerade wenn er merkt, dass nicht viel Zeit, wir müssen zum Kern kommen, was zählt, dann redet er von dem Evangelium vom Reich. Nochmal, wenn ich zurückkomme zur Stelle aus Matthäus 4, wir lesen, Jesus durchzog die Städte, Dörfer, lehrte in den Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Ist die Botschaft, dass wir Gott nicht egal sind, sondern dass er unser Retter ist. Dass er die Trennung, die zwischen ihm und uns war, aufgehoben hat. Dass er in die Welt gekommen ist. Dass er das getragen hat, was wir nicht tragen können und nicht tragen wollen. Und dass er Versöhnung geschaffen hat mit ihm. Dass es Errettung gibt für jeden, der Errettung haben möchte. Das ist die gute Botschaft. Und häufig sagen wir als Christen, Punkt hier an der Stelle. Und die gute Botschaft ist die gute Botschaft und sie bleibt die gute Botschaft. Aber das gehört dazu, dass diese gute Botschaft zu einem Reich und zu einem König gehört. Es ist nicht nur so, du bist gerettet, Gott hat dich lieb, Punkt. Du hast ewiges Leben, Punkt. Sondern wir gehören zu einem König und zu einem Reich. Und über dieses Reich müssen wir Bescheid wissen. Und dieses Reich ist nicht nur ein Theoriereich, von dem Jesus erzählt, sondern er demonstriert es. Er erweist es. Und überall, wo er hinkommt, erzählt er die gute Nachricht, erzählt von dem Reich und dann zeigt er dieses Reich, indem er kranken Menschen die Hände auflegt und sie werden geheilt oder sie auch auf anderem Wege heilt. Indem er Menschen freisetzt, die gebunden sind. Indem er Menschen dient. Und dazu, das ist wichtig, dass wir dieses Thema kennen und dass wir es nicht reduzieren auf einen Teil davon, sondern dass wir das ganze Thema wirklich gut kennen. Und ich glaube, wenn wir uns fragen, was ist Jesus wichtig, dann müssen wir genau hier ansetzen. Der Theologe, anglikanische Theologe N.T. Wright ist so ein Mann, den ich immer mal wieder gerne zu bestimmten Themen anhöre. Er sagt in einem Interview, ich glaube, ich habe das vor einigen Jahren gesehen und mir damals so rausgeschrieben, weil ich es gut fand. Er schreibt, wir müssen die Gleichnisse und die Bibel nicht als eine persönliche Anleitung zur Verbesserung lesen oder zur individuellen Errettung, obwohl die natürlich wichtig ist, sondern das größere Bild sehen, das Reich Gottes. Und er beschreibt auch diese Tendenz, dass wir das große Bild manchmal einfach nicht sehen, weil wir so mit unserem kleinen Bild beschäftigt sind. Und er sagt dann weiter, Jesus hat weniger davon geredet, wie man in den Himmel kommt, sondern wie der Himmel auf die Erde kommt. Das protestantische Evangelium ist nicht so viel vertreten in den Evangelien, wie man meinen könnte. Er meint damit so ein bisschen provokant, dass es nur um mich und um meine Errettung, um mein Ticket in den Himmel geht und dann kommt ein Punkt. Sondern wichtig ist, dass wir dieses Evangelium vom Reich Gottes kennen und darin leben. Und damit wollen wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Als Christen, als Nachfolger Jesu, sind wir nicht jemand, der einmal dieses Bekehrungsgebet gesprochen hat und damit denken, wir haben dieses Ticket für den Himmel. Sondern wir sind Menschen, die Errettung erlebt haben und die für dieses Reich Gottes leben und dieses Reich demonstrieren. Ihr Lieben, das ist unser Ruf, das ist unser Arbeitsauftrag. Und damit wollen wir uns beschäftigen und wir wollen sehen, was da tiefer drin steckt. Bevor wir jetzt also länger darüber reden, kommt die Frage, was ist denn jetzt das Reich Gottes? Und dazu kann man sehr, sehr, sehr viel sagen. Ich möchte ein paar Dinge zusammenfassen. Das Reich Gottes ist ziemlich simpel gesagt der Herrschaftsbereich oder die Herrschaft Gottes. Und das Reich Gottes ist kein geografisches Land. Das haben damals die Juden erwartet. Und deswegen ging auch häufig Erwartung nicht auf oder war es so schwer, Jesus zu identifizieren als Retter. Aber Jesus sagt selbst, als er vor Pilatus steht und verhört wird, sagt er in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also ja, es gibt das Reich, aber es ist kein geografisches Reich von dieser Welt. Jesus sagt auch, als er kommt, zum Beispiel lesen wir es in Matthäus 4, Vers 17, da sagt er, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dieses Reich, von dem Jesus spricht, es ist in Reichweite. Es ist mit Jesus gekommen. Und es ist da, aber es ist nicht so automatisch da, dass es du da drin bist und dass es dein Leben ausmacht, sondern es ist in deine Reichweite gekommen. Und jetzt kannst du entscheiden, was mache ich damit? Und wenn du darauf reagierst, dann müssen wir den ersten Teil des Satzes hören, denn Jesus sagt, tut Buße. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also wir reagieren darauf, indem wir verstehen, ich will Teil davon werden, ich muss umdenken, ich muss Buße tun. Mein Leben muss verändert werden. Und Jesus drückt es etwas anders oder genauer auch nochmal aus in dem Gespräch, was er mit Nikodemus führt. Was wir lesen in Johannes 3, da sagt Jesus, wir können das Reich Gottes nicht sehen, wenn wir nicht von Neuem geboren werden. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung, um dieses Reich Gottes überhaupt erstmal wahrnehmen zu können, geschweige denn hineingehen zu können. Und er sagt, wer nicht aus Geist, aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Also die Botschaft ist die, wenn wir das neue Leben annehmen, was Jesus uns anbietet, wenn wir seinen Geist annehmen, dass er in uns lebt und dass er uns neu macht, dass er uns lebendig macht, dann sind wir Teil dieses Reiches. Unabhängig davon geht es aber nicht. Das Reich Gottes zeigt sich also im Leben der Menschen, die sich diesem Reich unterordnen. Die sagen, ich verändere mein Leben für diesen Gott, für diesen König und für dieses Reich. Und das Reich Gottes ist ein wachsendes Reich. Es ist angebrochen mit Jesus, der gekommen ist. Auf ihn hat das ganze Alte Testament immer wieder hingedeutet. Und er ist gekommen und mit ihm ist dieses Reich angebrochen. Aber es ist nicht so, dass es alles vereinnahmt automatisch. Die Bibel lehrt uns, Jesus selbst lehrt uns, dass wir beten sollen, dein Reich komme. Dein Reich soll zunehmen in mir und um mich herum. Und es wird diesen Punkt geben, wo Jesus wiederkommt und wo sein Reich sich endgültig und in voller Fülle manifestiert. Aber bis hierhin leben wir in einem Zustand, wo es da ist und wo es wächst, aber wo es auch noch andere Reiche gibt. Und irgendwann werden alle Reiche sich beugen vor diesem einen Reich. Und dafür leben wir. Das erwarten wir. Das Reich Gottes ist unsichtbar. Lukas 17, da sagt Jesus, man wird nicht sagen, er sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, ach, hier ist es oder da, sondern das Reich Gottes ist mitten unter uns in unsichtbarer Form. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir können entscheiden, was machen wir damit? Wie ergreifen wir es? Wie verstehen wir es? Wie denken wir in diesen Kategorien und wie leben wir da drin? Und das Reich Gottes manifestiert sich innerlich in uns durch den Heiligen Geist. Römer 14, Vers 17 sagt uns, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist etwas, was in uns wächst. Realitäten, die voll real sind, aber unsichtbar. Aber die große Auswirkung im Sichtbaren haben. Das ist vielleicht einige wichtige, kurze Punkte dazu. Und jetzt möchte ich mit euch den Psalm 2 anschauen. Und den Psalm 2 haben wir, ehrlich gesagt, glaube ich, hier im Gottesdienst letztes Mal vor einem guten halben Jahr zusammen gelesen und auch ein bisschen bearbeitet. Da hatten wir das Thema Gebet mit dem Wort Gottes. Und da haben wir uns angeschaut, die Gemeinde in der Apostelgeschichte nutzt diesen Psalm, um zu beten, als sie sehr bedroht sind. Und das haben wir uns angeschaut. Heute schauen wir die gleiche Bibelstelle an mit dem Fokus, was sagt uns diese Bibelstelle über den König und sein Reich? Und dazu hat diese Bibelstelle enorm viel zu sagen. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass wir die Wiederholung eingehen und zurückkommen dazu. Das Wort Gottes kann in so viele Situationen so viel sagen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Genau. Psalm 2. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass es ein Psalm ist, den David geschrieben hat. Und dieser Psalm wird auch oft als Krönungspsalm bezeichnet. Er hat vier verschiedene Szenen. Und wir gehen diese vier Szenen jetzt zusammen durch. Es sind immer genau drei Verse, es ist total symmetrisch. Das ist richtig herrlich, wenn man so ein bisschen, strategisch denkt. Passt alles. Genau. Also, Verse 1 bis 3. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Und ich finde, dieser Satz ist so up to date. Geht euch das auch so? Wenn man die Nachrichten guckt und denkt, warum, was ist da los? Ja, genau, das sagt das Wort Gottes auch schon. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Also dieser Abschnitt ist der erste Abschnitt. Und wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 4, Vers 25 bis 28 schauen, ich habe vergessen, mir ein Lesezeichen reinzumachen. Dann wird uns ein bisschen erklärt, wie diese Stelle gemeint ist oder wie sie gedeutet wird. Hier beten betet die Gemeinde: Du hast durch den Mund deines Knechtes Davids gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Also komplettes Zitat. Und jetzt Vers 27. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und mit dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also, wir lesen aus dieser Stelle heraus, dass diese Stelle beschreibt den Aufruhr gegen Jesus. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist ein anderes Wort dafür für Gesalbtes. Messias ist Christus. Ist der, von dem das Alte Testament geredet hat. Und Jesus ist gekommen. Und die Völker haben sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Und in diesem Fall haben sich Pilatus und Herodes zusammengeschlossen. Es haben sich die Nichtjuden mit den Juden zusammengeschlossen und haben sich aufgelehnt gegen Jesus. Und haben gesagt, wir wollen Gottes Herrschaft nicht, wir wollen ihn nicht. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. Hosea 11 sagt uns, dass es diese Bande, von denen geredet sind, dass es Bande der Liebe sind, die Gott hat, mit denen er uns zu sich ziehen möchte. Aber die Völker haben diese Liebe abgelehnt und haben sich gegen ihn gestellt. Und dieser ganze Abschnitt sagt uns auch, dass es hier um die Kreuzigung geht. Es geht darum, dass sie Jesus abgelehnt haben, dass sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Und das ist sozusagen, das ist das Szenario, in dem wir uns bewegen. Und jetzt lesen wir die Antwort Gottes auf dieses Szenario. Und das lesen wir in den nächsten vier Versen, die Verse 4-6. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Und dann kommt eine direkte Rede. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Also wir lesen von diesem Aufruhr gegen Gott, gegen seinen König, den er gesandt hat und gegen seine Herrschaft. Und jetzt lesen wir die Antwort Gottes. Und die ist total simpel. Er lacht. Ich finde es cool. Ich mag diese Bridge von dem Lied What a Beautiful Name. Und das ist ein Lied, was von der Brooke Fraser Littlewood, ich weiß nicht genau, wie sie richtig ausgesprochen wird. Ich liebe diesen Text. Du hast keinen Gegner. Da ist keiner vergleichbar. Da ist keiner auf Augenhöhe. Und ihr Lieben, dieser Vers, der zeigt uns das. Unser Gott ist Gott. Und da ist niemand, der sich mit ihm messen könnte. Und egal, was irgendjemand hier auf der Erde macht, wir kommen niemals an den Punkt, dass es für ihn eine Bedrohung wäre. Gott steht da drüber. Und er hat nicht mal der Teufel, er hat keinen Gegner, der mit ihm auf Augenhöhe wäre. Der Teufel ist ein besiegter Gegner. Und er war nie dort, wo er war. Und so reagiert Gott. Und er schaut sich diesen Aufruhr an und er lacht. Und wisst ihr, warum ich auch glaube, warum er lacht? Weil er sagt, Mann, da wollt ihr euch so gegen mich auflehnen, gegen mich und meinen Sohn. Und ihr tut genau das, was unser Ratschluss war. Ihr denkt, ihr kappt alles und ihr bringt ihn ans Kreuz und hier ist das Ende. Aber dafür ist Jesus doch gekommen. Mit allem eurem Aufruhr erfüllt ihr den göttlichen Plan. Und Gott lacht. Aber Gott ist auch zornig über die Menschen, die seinen Sohn ablehnen und die dieses Angebot von Liebe einfach nicht sehen. Und er sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Ich habe meinen Sohn gesandt und mein Sohn ist König. Egal, was irgendjemand anderes sagt, mein Sohn ist König. Und das ist die Antwort Gottes. Dazu kann man Amen sagen. Und nun erleben wir, wie der König selbst redet. Die nächsten drei Verse ist der Gesalbte, der spricht. Der, um den es geht, der König. Und das ab Vers 7. Und hier sagt der gesalbte König. Hier sagt Jesus, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Ich will sagen, was der Ratschluss Gottes ist. Er hat zu mir gesagt, der Vater hat zu Jesus gesagt, und Jesus zitiert es jetzt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also wir fangen am Anfang an. Jesus sagt, ich verkündige die Absicht Gottes. Und ich habe eben gesagt, diese ganze Szene dreht sich um die Kreuzigung. Und der Vater sagt, ich habe meinen Sohn als König eingesetzt. Und wie hat er ihn eingesetzt? Wo sehen wir Jesus mit Krone und mit Mantel erhöht? Am Kreuz. Und es ist einfach krass, weil unser König ist nicht der König, der kommt und über alle rüberrollt. Es ist nicht der König, der kommt und alles platt macht und alles korrigiert, sondern es ist der König, der kommt und all unsere Schuld nimmt und all unser Versagen nimmt. Und seine Krönung ist am Kreuz. Dort geben ihm die, kurz bevor es ans Kreuz geht, geben ihm die Soldaten einen Stab, einen Zepter und geben ihm diesen Mantel und setzen ihm die Krone auf. Sie schlagen ihn und dann erhöhen sie ihn, indem sie ihn an dieses Kreuz hängen. Und ihr Lieben, wir müssen das verstehen. Unser König ist so anders als jeder andere König. Und für mich ist das der Punkt, dass ich sage, diesem König kann ich vertrauen. Weil dieser König kommt total anders, als man denken würde. Dieser König kommt, um zu regieren, indem er sich am Kreuz erheben lässt. Und nun redet dieser König selbst und sagt, was der Vater zu ihm gesagt hat. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wenn ihr in die Apostelgeschichte 13, die Verse 32 bis 34 schaut, dann werdet ihr sehen, dass dort erklärt wird, dass mit diesem Satz die Auferstehung Jesu gemeint ist. Er wird gekrönt am Kreuz und er wird gezeugt als König mit der Auferstehung. Und Jesus sagt, ich bin auferstanden. Der Vater hat mich auferweckt. Und mehr als das, er bezeugt, du bist mein Sohn. Der Vater bezeugt, du bist mein Sohn. Und du bist nicht irgendein König, du bist nicht so ein König wie David, wie Salomo, wie all die anderen, die danach kommen, sondern du bist Sohn Gottes. Du bist König und du bist Gott. Und das ist eine wichtige, wichtige Aussage. Und dann geht es weiter, dass der Vater zum Sohn sagt, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Und der Vater sagt zum Sohn, weil du gelitten hast, weil du das auf dich genommen hast, gebe ich dir dieses Erbe. Und die Heidenvölker möchte ich dir als Erbe geben. Jesus ist nicht mehr nur noch der König Israels, sondern er ist der König der Welt. Und wir, auch als all die, die nicht zum jüdischen Volk gehören, wir haben die Möglichkeit, Teil seines Volkes zu sein. Es ist herrlich, dass der Vater ihm die Heidenvölker gibt. Das ist unser Zugang zur Errettung. Das ist unser Zugang zum Volk Gottes. Und der Vater sagt, all das gebe ich dir. Und jetzt kommt der nächste Vers, Vers 9. Den fand ich immer ein bisschen schwieriger zu verstehen. Hier steht, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern. Dieser Vers und genau dieser Satz, der wird dreimal in der Offenbarung zitiert. Ich kann euch die Stellen sagen. Offenbarung 2, Vers 27, Offenbarung 12, Vers 5, Offenbarung 19, Vers 5. Und jedes Mal steht dort dann anstelle von, du wirst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, du wirst sie mit eisernem Zepter oder mit eisernem Stab weiden. Und ich glaube, das gibt in dem, wie ich es nachgelesen habe, die Möglichkeit, dieses Wort auch anders zu verstehen, ein Vokal anders zu deuten. Und in diesem Kontext, und das hat so auch die Septuaginta so übersetzt, heißt es, dass dieser König mit einem starken Hirtenstab da ist und dass er die Nation mit Stärke führt und weidet. Also, dass er sich um sie kümmert, dass er ihnen den Weg zeigt. Der Hirtenstab war dafür da, um Schafe zu führen, um sie auch aus Not rauszuziehen und um Feinde abzuwehren. Ja? Und darauf wird Bezug genommen. Und dass Jesus als göttlicher König diesen krassesten, stärksten Stab hat, mit dem er uns führen kann und führen will. Und diejenigen, die sich nicht führen lassen, für die ist dann der zweite Teil. Und wie Töpfergeschirr sie zu zerschmeißen. Und da merken wir schon, Jesus ist Gott. Jesus ist König. Und wir alle stehen vor der Wahl, was machen wir damit? Und es gibt eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten. Dazwischen gibt es nichts. Wir lassen uns von ihm führen. Wir erkennen ihn an als den herrlichen, liebevollen, gnädigen, aber auch mächtigen und heiligen König. Oder aber wir stellen uns gegen ihn. Und dann wird es so enden wie das Ende von Vers 9. Und jetzt damit gehen wir über in den letzten Abschnitt. Und hier spricht die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme der Weisheit zu uns. Und hier steht, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ich habe eben schon gesagt, dieser König stellt uns alle vor eine Entscheidung. Und ich weiß, in unserer Gesellschaft wollen wir so eine absoluten Aussagen am liebsten gar nicht hören. Aber so ist es. Das Wort Gottes sagt es ganz klar. Und ich glaube, das ist wichtig, dann auch genau hinzugucken. Und das Wichtige ist aber, ich finde, der Absatz kann bedrohlich klingen, aber diese Stimme der Weisheit, sie macht beides. Sie wirbt, und ich finde, sie wirbt viel mehr, aber sie warnt auch klar. Sie lädt ein und sie warnt. Jetzt lasst uns die Einladung kurz anschauen. Was gehört zu der Einladung dazu? Also, dient dem Herrn mit Furcht. Hier ist Ehrfurcht gemeint. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, weil er wirklich der wahre und einzige und große König ist. Diese Furcht ist nicht halbherzig zu tun oder so ein bisschen, sondern wirklich ganz dabei zu sein. Frohlockt. Freut euch in ihm. Mit Zittern, gleichzeitig mit dieser Ehrfurcht. Wir sind eingeladen in diese überfließende Freude über diesen König, der das Beste ist, was uns passieren kann, und gleichzeitig in diese Ehrfurcht vor ihm, zu wissen, er ist heilig. Und wir sind eingeladen, den Sohn zu küssen, uns ihm unterzuordnen, aber auch ihn in Liebe anzusprechen, ihm unsere Liebe, unsere Ehrerbietung auszudrücken, indem wir ihn küssen. Krass, oder? Dass dieser König uns zu dieser Nähe einlädt. Und es wird verheißen in dem letzten Absatz, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Wir sind eingeladen zu einem Leben in Wohlergehen durch ihn, durch seine Nähe und Schutz, weil wir uns bei ihm bergen. Das sind ganz schön viele Punkte, zu denen wir eingeladen sind. Und die stehen gegenüber eigentlich zwei Punkten, nämlich dem Zorn Gottes, den wir erleben, wenn wir uns gegen ihn stellen, und dem Verderben. Und das ist also das Outcome, und ich finde, es ist ein faires und ein ehrliches Outcome, dass der Herr uns fragt, was machen wir mit diesem König? Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum reitet die da heute so lange drauf rum? Die meisten Leute, die hier sitzen, haben sich doch schon längst dafür entschieden. Das sehe ich auch so. Genau. Aber die Sache ist die, es geht nicht um diese einmalige Entscheidung, sondern wie ich es am Anfang gesagt habe, es geht um den König und sein Reich. Und irgendwofür leben wir immer. Wir haben immer einen König. Aber die Frage ist, haben wir das vor Augen? Haben wir dieses Reich und diesen König dauerhaft vor Augen? Und ihr Lieben, der Punkt, glaube ich, der auch dieser ganze Psalm, der den dieser Psalm anspricht, ist, dass wir Menschen haben die Tendenz in uns, dass wir selbst der König sein wollen. Wenn wir an den Sündenfall denken, wo die Schlange zu Adam und Eva redet und sagt, ihr werdet sein wie er. Und das ist doch das, was irgendwie in uns Menschen drin ist. Wir wollen sagen, wo es lang geht. Wir wollen, dass unsere Meinung wichtig ist und dass das, was wir wollen, dass das geschieht. Ich glaube, in jedem von uns, die Schwerkraft unserer Seele und unserer Gefühle, die drückt uns nie automatisch unter die Herrschaft Jesu, sondern die erhebt uns eigentlich immer selbst dahin, dass wir König sein wollen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir Menschen alle so gemacht. Wir leben es total unterschiedlich, aber wir sind so gemacht. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir nicht nur einmalig die Offenbarung darüber haben, wer Jesus ist, dass wir ihn nicht einladen, sondern dass wir lernen, unter dieser Herrschaft zu leben, weil sie so, so gut ist. Und dafür brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Er wird uns immer wieder offenbaren, worum es wirklich geht. Und wir haben heute, ich glaube, es war das dritte Lied, was wir gesungen haben. Das ging so um diesen Thronraum Gottes. Es ging darum, dass jemand, also es sind Beschreibungen aus der Offenbarung, die genommen wurden. Und das haben wir gesungen, wie Menschen vor Jesus kommen, ihn als König und auch als Lamm Gottes sehen und einfach sich vor ihm beugen, alles geben und singen, heilig, heilig. Und vor vielen, vielen, vielen Jahren, es war so kurz nach meiner Schulzeit oder in Zeit des Studiums, glaube ich, habe ich mich angefangen, mehr mit diesen Abschnitten in der Bibel zu beschäftigen. Und ich weiß, ich hatte so einen Job in Zehlendorf, bin ich immer so fast eine ganze Stunde habe ich in der S-Bahn gesessen und ich habe oft einfach die Bibel aufgeschlagen und einfach gelesen. Und ich habe an diesem Morgen habe ich dieses Szenario aus der Offenbarung gelesen. Und ich habe gelesen, wie die Menschen kommen und wie Johannes einfach erstmal überhaupt Jesus auf dem Thron sieht, wie er ihn beschreibt. Und dann auch dieses Bild, wie die Nationen kommen und einfach vor Jesus knien und ihn ehren und ihn anbeten. Und ich weiß, dass ich damit einfach so mich gefüllt habe, darüber nachgedacht habe. Und dann bin ich ausgestiegen und habe darüber gebetet, hatte noch so einen Fußweg. Und dann war auf einmal so ein Punkt, dass ich mich gesehen habe, selbst in diesem Szenario, im himmlischen Thronraum. Und ich sehe mich jetzt nicht ständig selber so, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und ich habe dort einfach nur gekniet und angebetet. Und ich habe gespürt, wie ich umgeben bin von einer riesigen Menge von Menschen, die Jesus anbeten. Und in diesem einen Moment, es war wie so eine innere Vision, die ich auf einmal hatte, ja, den ich gesehen habe, habe ich gekniet und ich habe sogar auf den Boden geguckt, weil ich auf einmal gespürt habe, wie heilig mein König ist. Und es war so eine Überführung von seiner Heiligkeit, dass ich ihm nur in diesem Moment, dass ich gar nicht hochgucken wollte, sondern dass ich einfach alles ihm unterstellen wollte und einfach mich vor ihm langgelegt habe in diesem Bild, was ich hatte. Und ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es war so ein Moment, wo ich auf einmal so eine Freude empfunden habe und ich gemerkt habe, dass in mir was ist, dass ich so oft auf diesem Thron sitzen möchte, dass ich strahlen möchte, dass ich irgendwie prominent sein möchte oder gesehen werden möchte oder einfach was ganz Tolles beisteuern möchte oder irgendwie so, dass es so oft um mich geht. Und in diesem Moment war es irgendwie anders. Und es war die größte Freude, die ich erlebt habe, einfach dafür da, vor dem König zu sein. Einfach mich ihm zu geben und ihm nahe zu sein. Und ihr Lieben, diese Offenbarung, die brauchen wir. Wir brauchen diese Offenbarung, dass er König ist, dass wir uns darunter ordnen dürfen und dass es wunder, wunder, wunderschön ist. Und übrigens ist es auch voll erleichternd, gar nichts darstellen zu müssen und gar nicht so krass einfallsreich und überwältigend zu sein. Und ich glaube, dass Gott uns gebraucht und dass wir wichtig sind in seinem Reich. Aber es ist was total Schönes, seine Herrschaft zu erleben und zu ergreifen. Und es bringt diese Fülle, dieser letzte Vers von Psalm 9, wohl allen, die sich bei ihm bergen, das stimmt, wohl allen, die diesen König kennenlernen und immer mehr ihn einsetzen in unserem Leben. Da ist eine Freude und ein Wohlergehen drin. Und wir finden etwas, was es nirgendwo anders gibt. Und die Bibel sagt, wer sein Leben finden will, der muss es verlieren. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen, wenn es um König Jesus geht. Dass wir unser Leben niederlegen dürfen. Und dass wir es da drin finden. Aber wir legen es nieder für den König und für sein Reich. Und meine Frage heute Morgen an dich ist einfach die, möchtest du da drin wachsen? Ich gehe völlig davon aus, dass ich zu Menschen rede, die auch dieses Anliegen haben. Aber wir dürfen da drin immer tiefer wachsen. Wir dürfen in dieser Erkenntnis wachsen, wie gut, aber auch wie mächtig unser König ist. Und dieser Moment, den ich euch eben beschrieben habe, der hat Jahre hinterhergezogen, wo ich auf einmal es geliebt habe, diese Lieder zu singen, die von der Herrschaft Gottes handeln. Und ich habe es geliebt, einfach auszurufen, du regierst über uns, du regierst überall, du regierst in mir. Regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht, all dieses Texte, ihr kennt sie. Auf einmal habe ich gemerkt, das ist mein Gebet und ich will mich da drin finden. Und von da geht es weiter. Aber hier ist der Eingangspunkt in das Reich Gottes. Und heute möchte ich uns einladen, Team, ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte uns einladen heute, dass wir einfach kurz ruhig werden und einfach den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, wie soll ich heute Morgen reagieren? Was davon war direkt für mich? Was möchtest du mir sagen? Und falls ich nichts gesagt habe, was für dich ist, dann frag den Heiligen Geist, was er dir heute sagen möchte. Er redet. Und wenn du heute Morgen hier bist und diesen Jesus noch gar nicht für dich als König angenommen hast, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Wenn du merkst, ich habe ihm nur einen kleinen Teil von meinem Leben gegeben, aber nicht alles. Ich möchte dich einladen, es heute Morgen zu tun. Und du kannst jetzt einfach die Augen schließen, lass uns alle zusammen die Augen schließen. Lass uns einfach zusammen dieses Gebet sprechen, wo wir Jesus als König in unser Leben einsetzen. Es ist dieses Gebet, wo wir ihn einladen in unser Leben. Wo wir nicht nur seine Gefolgschaft werden, sondern wo wir sein Kind werden. Und wo wir ewiges Leben bekommen. Und Teil dieses Reiches werden, was ewig besteht. Jesus, ich möchte dich einsetzen als mein König. Lass es jetzt einfach für dich leise wiederholen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist, dass du für mich gelitten hast. Ich danke dir, dass du meine Schuld, meine Verfehlung getragen hast. Und ich danke dir, dass du mich einlädst, Teil deines Reiches zu sein. Und ich möchte heute dein Kind werden. Ich möchte dir gehören mit meinem ganzen Leben. Ich möchte dir von Herzen nachfolgen. Und ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Und deinen Heiligen Geist, der in mir wohnt und der mich führt. Und ich möchte euch als Reaktion heute einladen, dass ihr einfach euch in Gruppen vielleicht zu dritt, zu viert zusammenstellt. Jeder, der das möchte, natürlich nur. Und dass ihr einfach kurz zusammen betet und sagt, was ihr dem König unterstellen wollt. Vielleicht hast du einfach so einen Punkt gerade gehört vom Heiligen Geist, wo du merkst, hier möchte der König in meinem Leben regieren. Oder einfach darauf reagieren mit ein oder zwei Gebeten als Gruppe. Und dann möchte ich euch einladen, einen nächsten Schritt zu gehen. Denn das Reich Gottes ist nicht nur Theorie, das Reich Gottes ist praktisch da. Und fragt einander, wo soll sich das Reich Gottes bei dir entfalten? Wo brauchst du es? Brauchst du Heilung heute Morgen? Brauchst du Befreiung heute Morgen? Brauchst du irgendetwas anderes? Und ihr Lieben, das geht nicht nur darum, dass wir diesem König gehören, sondern wenn wir ihm gehören, dann sind wir in seiner Autorität unterwegs. dann dürfen wir das ausrufen, was seinem Willen entspricht. Und das ist das, was wir heute jetzt noch zusammen machen wollen. Dreh dich einfach um zu 2, 3 Leuten und ich lade euch ein, dass ihr einfach eine kurze Gebetsgemeinschaft habt, dass ihr vielleicht 1 oder 2 Leute sich zum Mund machen und sagen, Jesus, wir wollen dich mehr als König kennenlernen. Wenn du konkret Dinge hast, die du vor allen anderen sagen möchtest, wo du einfach sagst, das unterstelle ich dem König, darfst du es tun. Und dann fragt einander, wo soll das Reich Gottes sich heute bei dir entfalten?